Ich beginne heute mal, liebe Gemeinde, mit einer bisschen fiesen Frage vielleicht. Warum sind Sie eigentlich heute Morgen auf die Ruine gekommen? Weil es schön ist, das ist schon mal eine gute Antwort. Genau. Wegen? Oh. Albrecht, das ist zu viel der Ehre fast schon. Aber schön, schön, dass du wegen mir da bist. Freut mich. Ich bin auch wegen dir mit da. Gemeinschaft zu haben. Anna, du darfst nochmal. Wegen der Uhrzeit. Sehr gut. Endlich mal ein später Gottesdienst, gell? 10.30 Uhr ist vielleicht doch für manche die Gottesdienstzeit, wo es einem leichter fällt, in die Kirche zu gehen. Frau Kunsch? Weil Gottesdienst ist. Weil es dazugehört zum Sonntag, gell? Irgendwie. Gibt es jemanden, der Sie angetrieben hat, vielleicht den ein oder andere hier raufzugehen heute Morgen? Aha, ich sehe schon, manche zeigen auf Ihre Frau. Du gehst fein mit, Schatz, und ich gehe heute Mittag nur zum Uracher Schäferlauf mit, wenn du heute Morgen mit in die Kirche gehst. So ähnlich vielleicht läuft es so. Es gibt ganz viele Gründe, mir sind auch ein paar eingefallen, warum, was Sie heute angetrieben haben könnte, hier raufzukommen. Vielleicht war es die Info im Mitteilungsblatt. Wenn man das Mitteilungsblatt durchliest, dann sieht man heute morgens Kirche, also geht man rauf. Weil das Mitteilungsblatt gibt ja vor, was man sonntags macht, ist doch klar. Oder vielleicht war es die Gewohnheit, eben, dass es zum Sonntag dazugehört. Ist auch ein wunderbarer Grund, in der Gottesdienst zu kommen. Frische Luft. Genau, frische Luft und Gottesdienst miteinander, das gibt es auch nicht so oft. Gell? Ist auch schön, wenn man das zusammen nutzen kann. Vielleicht war es auch die Pflicht. Der Christoph hat gesagt, wir blasen da, also blasen wir da. Weiß nicht genau, ob er an die Pflicht treten kann. Oder vielleicht sogar die Erwartung einer guten Predigt. Das ist dann vielleicht echt eine wagemutige Motivation, hierher zu kommen. Aber da darf man ja immer gespannt sein. Also ich glaube, den meisten von Ihnen fällt was ein, wer Sie heute hier raufgeschickt hat oder was Sie angetrieben hat, hierher zu kommen. Dann schiebe ich doch gleich nochmal so ein bisschen eine fiese Frage hinterher. Die klingt auch so, als müssten Sie sich rechtfertigen. Jetzt sind Sie ja da. Was suchen Sie hier eigentlich? Gott. Okay, also man sucht Gott, wenn man in den Gottesdienst geht, die Begegnung mit Gott irgendwie. Was kann man noch suchen hier? Gemeinschaft, gell, haben wir gerade auch schon gehört. Miteinander. Frieden. Einfach auch mal Frieden zu spüren, genau. Vielleicht suche... Entschuldigung? Ruhe, ganz genau. Das wäre das Nächste gewesen, was ich gesagt habe. Einfach mal Ruhe im Alltag mal ein bisschen ja, durchschnaufen können. Zu Kräfte kommen können. Soll ich es mit lauter schwätzen? Ja. Also, was suchst du hier, Eva? Was suchst du heute Morgen hier im Gottesdienst? Gemeinschaft, gell? Ja, ist was ganz arg Wertvolles. Dass man miteinander zusammenkommen kann, Glaube teilen kann. Vielleicht sucht der ein oder andere auch eine Zurüstung, ein Wort, das einem gut tut, Stärkung. Vielleicht sucht ihr auch Ermahnung, könnte ja auch sein, oder ein was, das euch herausfordert. Was sucht man bei Jesus, wenn man zu ihm kommt? Was sucht man im Glauben? Das ist eine ganz schön große Frage. Und um die Frage geht es heute in dem Predigtext ganz wesentlich. Was sucht man und was findet man dann auch? Wir suchen manches in unserem Leben, im Alltag immer wieder. Da sucht man von irgendwelchen Teilen auf eBay, das neue Auto oder das Urlaubsziel, vielleicht ein Haus, man sucht... den Lebenspartner in Kontakt anzeigen oder vielleicht auch mal den Haustürschlüssel im Alltag oder der erste Gang, wenn man an der Ampel steht. Aber solche banalen Sachen sucht man heute eigentlich nicht. Wenn man in den Gottesdienst geht, sucht man eigentlich größere Dinge, wie diese Ruhe, diese Freiheit zu spüren, Frieden zu spüren. So ist es im Leben oft auch. Man sucht eigentlich hinter diesen ganzen Kleinigkeiten oft ganz große Dinge. Glück und Erfüllung sucht man. Oder man sucht Freiheit und Abenteuer. Oder vielleicht sucht man auch Frieden und Gerechtigkeit. Und vielleicht sucht man ganz am Ende von seinem Leben auch Ruhe in Frieden und einen Abschied, der zum Leben passt. Was sucht ihr eigentlich? Das sind die ersten Worte, die Jesus im Johannesevangelium sagt. Die allerersten Worte. Und wenn man dann noch die großen Worte davor im Johannesevangelium im Ohr hat, mit denen das Evangelium beginnt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann der ganze große Johannesprolog, dann erwartet man auf diese Frage eigentlich auch eine große Antwort. Irgendwas Weltbewegendes, das man sucht. Vielleicht wäre das auch unsere Antwort, auch wenn Jesus uns das fragen würde. Was sucht ihr? Frieden, Erfüllung, Befreiung, Liebe, Mut, sowas. Wir hören im Predigtext, was die Jünger auf diese Frage sagen und das ist eine ganz andere Antwort. Aber sie suchen auch was. Suchen und finden, das ist so ein bisschen die Überschrift über dem ganzen Predigtext. Und deshalb habe ich es Ihnen hinten auf Ihr Liedblatt draufgeschrieben. Und Sie können den Text auch vorne auf dem Liedblatt mitlesen, wenn Sie möchten. Johannes 1, die Verse 35 bis 42 ist das heute. Und da steht es geschrieben. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist denn deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Suchen und finden. Das beschreibt Johannes in diesem Text. Und was dazugehört, das beschreibt er dann in 3 Abschnitten. Und ich möchte mit Ihnen in 3 Teilen das ein bisschen genauer ansehen. Ich habe sie Ihnen hinten auf Ihr Leadblatt auch draufgedruckt. Da können Sie ein bisschen gucken, wo wir gerade sind. Es sind immer 2 Wortpaare, die man sich auch sehr gut merken kann und auch aus diesem Gottesdienst dann mitnehmen kann. Gehört und gefolgt ist das erste Wortpaar, was zum Suchen und Finden gehört. Das Suchen und das Finden der Jünger, das beginnt irgendwie ja fast beiläufig. Die suchen ja gar nicht bewusst, gar nicht absichtlich. Das sind die Schüler von Johannes dem Täufer, die unterhalten sich gerade mit ihrem Chef. Vielleicht unterhalten sie sich darüber, wie das Taufen gerade so läuft, vielleicht übers Wetter. Vielleicht, wie die Heuschrecken so schmecken oder ob der Kamelhaarmantel vom Johannes noch im Trend ist. Irgendwas Beiläufiges wahrscheinlich. Und wie sie so reden, da läuft Jesus vorbei. Zu der Zeit ist das noch kein großer Volksauflauf, weil noch niemand Jesus richtig kennt. Das kommt ja schon mal vor, dass wenn man im Gespräch ist, dass dann da jemand vorbeiläuft und dass man dann zu seinem Gesprächspartner sagt: Du, guck mal, das ist doch der so und so. Das kann passieren, gell? Ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert, wenn da jemand vorbeigelaufen ist, dass man den dann schnell vorstellt. Das ist neulich mir und meinen Pfarrerskollegen auch so passiert auf dem Pfarrkonvent. Siegbert war dabei, gell? Wir sind da gerade gesessen im Kloster Helfta in Eisleben, in einem katholischen Kloster, das in dieser evangelischen Stadt wieder gegründet worden ist. Da saß die Oberin von diesem Kloster und eben wir 38 Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Kirchenbezirk. Und wir haben uns da unterhalten, ein Gespräch am Nachmittag, war auch schon ein bisschen müde, muss man ehrlicherweise sagen, von der Stadtführung oder von dem, was alles vorher war. Und dann laufen da direkt vor unserem Fenster ein paar Bodyguards vorbei. Hat man gesehen mit den Ohrstöpseln und den Kabeln, die man da so aus dem Ohr hängen hat. In schwarzen Anzügen und mittendrin ein Mann, der von denen begleitet worden ist. Und dann sagt die Oberin, als sie aus dem Fenster guckt: Das ist der Ministerpräsident. Der kommt hier öfters mal vorbei. Und dann ist sie kurz darauf herausgerufen worden aus diesem Raum. Und dann kam Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zu uns mit herein in unsere Runde. Er hat irgendwie wohl Zeit gehabt ein bisschen und fand es wohl auch ganz interessant, sich mit württembergischen Pfarrern zu unterhalten und hat dann mit uns ein kleines Gespräch gehabt. War ganz interessant auch über Politik und über Kirche, über das, was den Kirchen bei uns bevorsteht, was sie im Osten schon erleben und über das, wie er seinen Glauben in der Politik einbringt. Circa 20 Minuten haben uns da fröhlich unterhalten. Und dann ging er wieder und fuhr mit seiner Kolonne von schwarzen, teuren Autos wieder weiter, der Rainer Haseloff. In dem Moment wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen: Mensch, ist ja viel spannender, was der Herr Haseloff erzählt, wie das, was in diesem Kloster passiert. Frau Oberin und Herr Dekan, ich verabschiede mich jetzt mal und ziehe noch ein bisschen mit dem Herrn Ministerpräsident weiter. Und ich nehme auch von meinen Kollegen gleich noch einen mit. Das wäre ganz schön unhöflich, wenn ich das gemacht hätte gegenüber der Oberin. Und auch ungehorsam gegenüber meinem Dekan. Und vielleicht auch aufdringlich für den Ministerpräsidenten. Aber im Grunde machen die Schüler vom Johannes genau das. Johannes sagt: Guck mal, der da vorbeiläuft, das ist Gottes Lamm. Ihr wisst schon, bei Jesaja wird es ja erklärt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. So wie das Lämmlein, das man jeden Morgen und jeden Abend im Tempel opfern muss. Und 2 Jünger von Johannes hören das und folgen dem nach. Die beiden kennen Jesus gar nicht. Sie hören nur das, was Johannes beiläufig über den Vorbeilaufenden sagt. Und dann lassen sie einfach Johannes im Jordan stehen und die folgen Jesus nach. Das ist doch ein ganz schön erstaunliches Ereignis, finde ich. Da wird nicht erst geprüft oder abgewägt, ob das jetzt besser ist, dem nachzufolgen, wie beim Johannes zu bleiben. Da wird nicht danach gefragt, was jetzt sinnvoller ist, was einem was bringt fürs eigene Leben, nicht mal was der Auftrag ist, wird gefragt. spielt keine Rolle, was sie zurücklassen. Keine Trauer, keine Vorsicht. Den beiden reicht dieses eine, was Johannes ihnen sagt und was sie von ihm gehört haben. Guck mal, das ist das Lamm Gottes. Das reicht. Gehört und gefolgt. Ist ein ganz schönes Vertrauen, was die beiden Jünger vom Johannes in die Worte vom Johannes haben. Sie hören nur, das ist Gottes Lamm, und dann gehen sie los. Wer hat eigentlich ihnen gesagt, dass sie in den Gottesdienst gehen sollen? Oder wer hat ihnen gesagt, dass sie Jesus nachfolgen sollen? Wer hat sie eigentlich zum Glauben geführt? Wenn ihnen jemand einfällt, der sie zum Glauben geführt hat, dann dürfen sie ganz arg dankbar sein. Ich glaube, jeder von uns darf dankbar sein, wenn er jemand hat wie den Johannes, der irgendwann mal gesagt hat, guck mal, das ist Jesus. Der sich vielleicht sogar motiviert hat und gesagt hat, folgt dem nach, das ist gut. Wir dürfen dankbar sein, dass wir von Jesus gehört haben oder dass er irgendwo in unserem Leben vielleicht ganz beiläufig und unerwartet uns begegnet ist. Wir dürfen dankbar sein, dass wir so mutig waren, uns darauf eingelassen zu haben und ihm zu folgen in unserem Leben oder zumindest genauer hinzuhören, dass da jemand unser Interesse für Jesus geweckt hat. Manchmal sind es die Eltern gewesen, und es ist toll, wenn man solche Eltern hat. Manchmal sind es die Jungscharleiter oder die Kinderkirchmitarbeiter oder vielleicht auch die Oma, wer auch immer. Wenn man interessiert ist und nachfragt und Jesus kennenlernt, dann kann es dazu führen, dass man sich auch dann vom Glauben seiner Eltern oder von der Kinderkirchmitarbeiterin auch dann irgendwann entfernt. Dass man eine eigene Jesus-Beziehung findet, eine ganz eigene. Und dann ist es gut, wenn die Eltern oder die Kinderkirchmitarbeiter auch so sehen wie der Johannes in seinem Jordan, dass er einen auch gehen lässt und die eigene Jesus-Beziehung einen finden lässt. Dass man eben nicht sagt, Glaube funktioniert falls so, wie ich das für richtig halte und so musst du es nachmachen, sondern dass man zu Jesus führt und dann auch mit Jesus gehen lässt. Wenn dieses erste Wortpaar gehört und nachgefolgt, wenn sie das in ihrem Leben finden, dann dürfen sie ganz arg dankbar sein. Von Jesus gehört zu haben und ihm gefolgt zu sein, das ist ein großes Geschenk, ganz egal, wann das bei ihnen war und wie das passiert ist. Und es muss auch gar nicht viel danach passiert sein. Bei den zwei Jüngern, die laufen einfach nur Jesus hinterher, die trotten ihm nur hinterher und sind interessiert. Mehr ist eigentlich erstmal nicht. Das ist der Anfang der Beziehung zu Jesus. Und dann dreht sich Jesus zu ihnen um und er entdeckt die beiden Nachfolger. Zum ersten Mal Blickkontakt. Das ist schon ein bisschen mehr Beziehung, wie nur hinterherlaufen. Man könnte sagen, das nächste Level. Und dafür sorgt Jesus von ganz von alleine, weil er sich uns zuwendet. Und dann kommt diese große Frage, die ersten Worte. Was sucht ihr? Und dann die philosophisch tiefsinnige Antwort der beiden. Wo ist deine Herberge? Oder wörtlich übersetzt, wo bleibst du? Eigentlich haben die Jünger gesagt, wo bleibst du? Ganz ernsthaft, das suchen die Jünger? Nicht mehr? Die suchen nicht Erfüllung oder Glück oder Wahrheit oder einen Sinn im Leben oder sowas. Die suchen einfach nur, wo Jesus wohnt. Naja, für Jesus scheint es genug zu sein. Er sagt, kommt mit, kommt und seht. Schaut's euch an. Das ist sowas wie die Einladung zu einem Schnuppertag bei Jesus. Oder eher ein Schnupperabend, weil es ist ja schon 4 Uhr nachmittags und ist gar nicht mehr so arg viel Tag übrig. Aber Jesus lässt die beiden einfach mal bei sich reinschnuppern. Kennen Sie solche Schnuppertage? Hat schon mal jemand einen Schnuppertag mitgemacht irgendwo? In einer Firma oder so? Ja, wenige. Gell? Schüler meistens. Gell? Schüler machen das manchmal. In der Schule kann man auch an anderen Schulen schnuppern. Oder wenn man ins Studium geht, kann man manchmal schnuppern, wie das Studium so ist und einfach mal einen Tag mitstudieren. Kann man in Tübingen auch machen. Da wird einem gezeigt, was das Stift ist und das Bengelhaus, wenn man Theologie studieren will. Ist ganz interessant, so ein Schnuppertag. Einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das so ist. Ein Gespür, ob das zu einem passt. Oder in meinen Schulen ist es auch so, da sitzen immer wieder Schüler drin, die mal reinschnuppern. Die einfach mal einen Tag mit dabei sind. So eine Art Kurzpraktikum machen. Und die dann selber danach entscheiden, ob das was für sie ist. Sowas bietet Jesus den Jüngern an. Ein Schnuppertag. Er lädt sie ein, mal reinzuschnuppern. Kommt und seht. Ganz unverbindlich. Das finde ich spannend, denn Jesus sagt den beiden nämlich nicht, erst müsst ihr euch entscheiden, und dann zeige ich euch, was Glaube bedeutet. Glaube an Jesus darf mit dem Schnuppern beginnen, bevor man sich entscheidet und bevor man sich festlegt. Erst schnuppern und dann ein Wagnis eingehen. Jesus setzt überhaupt keine hohe Hürde für den Glauben, sondern er sagt einfach, kommt und guckt es euch an. Ich finde das eine ganz eindrückliche Berufung von Jesus, weil sonst hat man manchmal bei den anderen Berufungsgeschichten das Gefühl, Jesus fordert ganz schön heraus mit den Berufungen. Und er fordert auch was von den Leuten, die er da mitnimmt auf den Weg. In dem Fall gar nicht. Da sagt er einfach, kommt mit und guckt mal. Da ist nichts Drängendes dabei, nichts Zwingendes dabei. Jesus fragt nicht nach ihren Erfahrungen, wie religiös sie sind. Er fragt nicht nach ihrer Geschichte. Er fragt auch nicht nach ihrem Wissen. Er malt ihnen nicht die Konsequenzen aus, was es heißt, wenn man als Jünger jetzt ihm nachfolgt, sondern er sagt einfach, kommt und schnuppert. Es spielt keine Rolle, was sie zurücklassen müssen. Es spielt keine Rolle, was kommen wird. Und auch bei den beiden ist keine Trauer, was sie zurücklassen. Es ist keine Vorsicht. Es ist ganz entspannt. Was sucht ihr? Das ist das, was Jesus sie fragt. Mehr fragt er nicht. Das ist das allererste Wort von Jesus im Johannesevangelium. Und deshalb hat Rudolf Bultmann mal daraus geschlossen, dass es offenbar die erste Frage ist, die an den gerichtet werden muss, der zu Jesus kommt. Was sucht ihr? Was suchst du eigentlich? Und deshalb habe ich sie vorher eben auch gefragt, was suchen sie eigentlich in diesem Gottesdienst hier? Suchen wir eigentlich überhaupt noch was, wenn wir zu Jesus kommen? Oder haben wir schon alles gefunden? Können wir Jesus sagen, was wir bei ihm suchen? Ich finde es schön an dieser Geschichte ist eben, dass man darauf keine große philosophische Antwort geben muss. Das muss nichts Tiefes, Durchdachtes sein. Es reicht eine ganz einfache Antwort, so wie bei den Jüngern. Wir wollen einfach, Jesus, dich ein bisschen besser kennenlernen. Wir wollen einfach sehen, wo du so bleibst. Die beiden Jünger suchen ja nur die Herberge Jesu. Sie suchen seine Nähe. Sie wollen quasi bei ihm einziehen. Eben für eine Zeit lang reinschnuppern. Testen, wie es sich anfühlt, wie es ist bei ihm. Das suchen sie. Und vielleicht ist das ja auch eine Antwort, die zu ihnen passt, wenn Jesus sie das fragt, was suchen sie? Ihm zu sagen, Jesus, ich suche deine Nähe. Ich suche einen Ort, wo du bist. Ich suche Worte, die mir Heimat geben. Ich suche in dieser umtriebigen Zeit irgendwas, das bleibt und ich suche das, wo du bleibst. Ich suche für mich und mein Leben eine Bleibe. Das ist eine ganz schön gute Antwort auf diese Frage. Wo bleibst du, fragen die beiden Jünger. Und sie sahen, wo er bleibt, so steht's da. Und sie blieben diesen Tag bei ihm. Das Wort bleiben spielt im Johannesevangelium eine ganz große Rolle. Das taucht immer wieder auf an ganz entscheidenden Stellen. Wenn Sie heute Nachmittag mal Zeit haben oder irgendwann und das Wort bleiben mal im Johannesevangelium suchen, werden Sie ganz viele berühmte Stellen finden, wo das vorkommt. Wer in mir bleibt und ich in ihm und solche Stellen. Bleiben ist ganz wichtig im Johannesevangelium, bei ihm zu bleiben. Und das ist auch deshalb so ein zentraler Begriff, weil Jesus eben nicht einen Ort hat, wo er bleibt. Er hat keine feste Bleibe in Israel und auch nicht in dieser Welt. Er richtet sich hier nicht ein. Wer bei ihm bleibt, der bleibt auch auf dem Weg. Die endgültige Bleibe von Jesus ist in der Ewigkeit. Und wahrscheinlich haben die Jünger die ganze Dimension von ihrer Antwort auf die Frage von Jesus an diesem Schnuppertag noch gar nicht ergriffen. Aber diese Antwort ist echt gut. Jesus zu fragen, ich suche das, wo du bleibst, da steckt ganz schön viel Tiefe drin. Da steckt Ewigkeit mit drin. So schnuppern sie also, die beiden, ein paar Stunden bei Jesus mit rein und offenbar haben sie genug erlebt an diesen paar Stunden, um begeistert zu sein von dem, was Jesus ihnen da gezeigt hat. Sie haben in diesen paar Stunden mehr gefunden, als sie gesucht haben. Einer von den beiden, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, so steht es im Text, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und jetzt wird nicht erzählt, was der macht, als er von Jesus zurückkommt, ob er seinen Bruder sucht, aber es wird erzählt, dass er ihn findet. Als allererstes findet er seinen Bruder Petrus oder Simon. Und was er ihm erzählt, diesem Simon, das ist quasi die Antwort auf die Frage von Jesus vorhin, was sucht ihr? Und witzigerweise sagt Andreas jetzt aber was anderes. Er sagt jetzt nicht seinem Bruder, wir haben die Herberge von Jesus gefunden. Wir haben gesehen, wo er bleibt. Ist ganz nett da, lohnt sich da dabei zu bleiben. Er sagt seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden. Also entweder hat Andreas an diesem Nachmittag viel, viel mehr gefunden, als er gesucht hat, die Bleibe Jesu gesucht und den Messias gefunden, oder er hat sich am Anfang nicht getraut, auf die Frage von Jesus zu sagen, eigentlich suchen wir das Lamm Gottes und hoffen, es bei dir zu finden. Kann ja sein, dass es für ihn zu groß war. So oder so, am Ende des Tages weiß er, wen er gefunden hat, nämlich den Messias. Davon ist er überzeugt. Und es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass er das so sagen kann an diesem Tag. Warum kann Andreas so überzeugt sagen, wir haben den Messias gefunden? Bis jetzt hat er keinen einzigen Beweis dafür, dass Jesus der Messias ist. Er war gerade mal ein paar Stunden mit ihm unterwegs, hat ein bisschen reingeschnuppert, mehr war es noch nicht. Und Jesus hat noch nichts von dem getan, was man von ihm als Messias erwarten würde. Der hat noch kein Wunder getan, der hat noch keine große Predigt gehalten, der hat noch keine Befreiung von den römischen Besatzern durchgesetzt. Woher weiß eigentlich Andreas, dass er den Messias gefunden hat? Er hat es sicherlich ja noch nicht ganz verstanden, wer der Messias ist und dass es ist. Er kann es deshalb sagen, weil er dem glaubt, was Johannes ihm gesagt hat. Das, was Andreas seinem Bruder hier erzählt, ist eine Glaubensaussage. Wir haben den Messias gefunden. Das braucht keinen Beweis. Einfach eine Glaubensaussage auf die Worte von Johannes hin, seht, das ist Gottes Lamm. Das hat er geglaubt und das hat er gefunden. Und zusammen mit seiner Erfahrung aus dem Schnuppertag reicht es aus, dass er sagen kann, wir haben den Messias gefunden. Es braucht kein großes Wunder, um den Messias zu finden. Es braucht nicht unbedingt einen Beweis, um sich auf Jesus einzulassen. Es braucht Vertrauen. Und es braucht nicht mal blindes Vertrauen. Das fordert weder der Täufer Johannes noch Jesus von ihm. Man darf ausprobieren. Man darf schnuppern. Man darf sich beim Vertrauen auf die Sprünge helfen lassen. Man darf kommen und sehen, nachdem man gehört hat und nachgefolgt ist. Dann wird man finden, mehr als man gesucht hat. Wenn wir den Messias gefunden haben, dann werden wir auch, so wie der Andreas, anderen davon erzählen und werden sie zum Glauben an Jesus führen. Im Grunde wird Andreas für seinen Bruder Simon das, was Johannes der Täufer für ihn war. Und sie können ganz genauso für andere das werden, was ihr Jungscharleiter für sie war. Oder der Kinderkirchmitarbeiter. Oder die Eltern oder die Oma. Derjenige, der sie auf Jesus hingewiesen hat, vielleicht am Anfang noch mit ganz unverständlichen Worten, das Lamm Gottes, versteht man ja nicht gleich. Sie können für andere zu Oma werden. Und das meine ich jetzt nicht nur familienplanerisch. Und auch als Mann kann man in dem Fall zu Oma werden. Sie verstehen schon, erzählen und zu Jesus führen, so wie Andreas. Oder wenn Ihnen das nicht passt, anderen eine Oma zu werden, dann werden Sie ihnen halt ein Andreas. Ist in dem Fall das gleiche Oma und Andreas. Andreas ist einer, der nach dieser Geschichte im Johannesevangelium nur noch zweimal auftaucht. Der verschwindet eigentlich so ein bisschen im Dunst der Jünger, taucht nur noch zweimal namentlich auf. Sein Bruder, der wird Petrus genannt. Und der wird so eine Art Popstar unter den Jüngern. Der taucht ständig auf. Ich finde es ganz spannend, die beiden unterschiedlichen Brüder. Man muss kein Held werden, auch nicht im Glauben. Man muss auch nicht der Mutigste werden von allen. Man darf bei Jesus so sein, wie man ist. Aber es ist unglaublich wertvoll, dass Andreas wirklich so war, wie er ist. Dass er seinem Bruder Simon von Jesus erzählt hat. Dass er ihn zu Jesus geführt hat. Dass es zumindest ein Erstkontakt war, den er hergestellt hat. Denn was daraus geworden ist, das können wir dann nachher lesen. Petrus hat nämlich genau das Gleiche gemacht wie Andreas vorher. Er hat auch auf seinen Bruder gehört und ist gefolgt. Der erste Schritt hat er ganz genauso gemacht. Er ist zu Jesus gekommen und hat gesehen, was es bedeutet, nachzufolgen. Und er hat bei Jesus mehr gefunden, als er gesucht hat. Und hat es dann auch weitererzählt. Liebe Gemeinde, es ist gut, dass Sie heute hier raufgekommen sind. Ganz egal, ob Sie Ihre Frau hier raufgezwungen hat oder irgendwas anderes. Dass Sie hingehört haben und heraufgekommen sind. Dass Sie vorbeischnuppern hier im Gottesdienst, hier bei Jesus. Und wenn es Gott schenkt, dann finden auch Sie heute Morgen hier an diesem Morgen und in dieser Gemeinschaft, wenn wir Gottesdienst feiern, viel mehr, als Sie eigentlich gesucht haben, als Sie heute Morgen hier raufgekommen sind. Amen.